Eigentlich wollten wir heute direkt senden von einer Jugendherberge beziehungsweise einer Burg in Nürnberg. Nur leider gab es da einen kleinen Inzident und deswegen haben wir jetzt das ganz besondere Glück und die ganz besondere Ehre, einen Gast, das ist für uns quasi schon ein Ritterschlag, weil das ist eine Podcast-Größe in zumindest der Lernumgebung oder in der Lernwelt, in der Corporate Learning Community, den Simon Dückert. Simon, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Ja, grüßt euch. Danke für die Einladung. Ja, ich bin Simon Dückert, komme von der Cognen Akademie in Nürnberg. Wir beschäftigen uns jetzt seit 23 Jahren mit dem Thema Wissensmanagement und Lernen der Organisationen und haben da im Jahr 2016 angefangen, so unser Know-how aus den Projekten in den LernOS-Leitfäden unter einer offenen Lizenz und einer sogenannten Creative Commons-Lizenz verfügbar zu machen. Und dazu ist die LernOS-Convention, von der du gesprochen hast, so die Jahreshauptveranstaltung der Community, wo sich die ganzen Anwender, Anwenderinnen treffen und auch die Leitfaden-Teams. Und das, was du so nett Incident genannt hast, war sozusagen mein Fuck-up, die SD-Karte zu verlieren, auf dem eure Aufzeichnung drauf war. Deswegen habe ich euch das angeboten, dass wir das gerne nochmal zusammen machen. Danke für die Einladung.
Also wenn wir das gewusst hätten, hätten wir natürlich selber die SD-Karte verloren, um dich dann in den Podcast zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz, ich schließe mich dem Olli an. Mach aus dem Missgeschick das Beste. Ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Und ich würde dich jetzt bitten, in einem kleinen Elevator-Pitch oder nennen wir es in einem kleinen Lightning-Talk mal zu erzählen, was ist eigentlich LernOS? Weil das war für mich so das Aha-Erlebnis auf der LernOS-Convention, erstmal genau herauszufinden, was sich alles hinter LernOS versteckt.
Ja, also ich habe es so grob angeteasert. Ne? LernOS besteht aus Leitfäden, mit denen man verschiedene Aspekte des lebenslangen Lernens und der lernenden Organisation lernen kann. Wenn man so aus dem Wissensmanagement kommt, ist es ja so, da gibt es so diese drei Ebenen, das persönliche Wissensmanagement, das Team- oder gruppenorientierte Wissensmanagement und dann das organisationale Wissensmanagement. Und wir hatten uns 2016 vorgenommen, eben unser Know-how auf den drei Ebenen mal zu dokumentieren. Da kommen in dem Logo, da sind drei so Rechtecke vorne dran, die stehen genau für diese drei Ebenen. Und als wir uns überlegt haben, wie könnte man das Ganze nennen, da bin ich in der Podcasting-Community auf ein Ehepaar gestoßen. Die haben in Esperanto gepodcastet, in dieser künstlichen Weltsprache. Und da habe ich aufgeschnappt, dass dort Lernosch die Zukunftsform von Lernen ist. Also Mi Lernosch und Ni Lernosch heißt ich oder wir werden lernen. Und das ist ja eigentlich sehr nahe vom Begriff an dem Thema lebenslanges Lernen dran und auch der Entwicklung von lernenden Organisationen. In der Arbeitswelt, wo sich im Umfeld immer mehr verändert, ist es ja wichtig, dass man nicht auf dem Status quo beharrt und stehen bleibt, sondern eben kontinuierlich weiterlernt. Wir sind jetzt gerade, wir nehmen 2023 auf, im Jahr, wo Automatisierung vielleicht durch ChatGPT und Sprachmodelle nochmal einen ganz anderen Schub bekommen haben. Aber wir sind auch in einer Gesellschaft, die durch demografischen Wandel und Fachkräftemangel geprägt ist, also Mitarbeitende, die in Ruhestand gehen. Da muss man vielleicht Wissen bewahren. Und da ist LernOS so ein Ansatz, insbesondere durch informelles Lernen, durch Lernen in Gruppen, man Neudeutsch auch Peer Learning nennt, sich da sozusagen Skills, Fähigkeiten und Wissen drauf schafft, die notwendig sind, um im 21. Jahrhundert da eben als Individuum oder eben auch als Unternehmen, als Organisation erfolgreich zu sein. Und in dem LernOS haben wir noch das OS groß geschrieben. Das ist im Esperanto eigentlich nicht, da ist es ein Verb. Und das trägt einfach der Tatsache Rechnung, dass die Digitalisierung da eine große Rolle spielt. Also viele Ideen, die es vielleicht in den 80er Jahren schon gab, was man mit Communities of Practice machen konnte, lassen sich halt jetzt umsetzen, weil auch die Werkzeuge da sind. Seien es Enterprise Social Networks, Community-Plattformen, Videokonferenzen. Wir nehmen Audio über ein virtuelles Studio auf. Also Digitalisierung spielt eben eine sehr, sehr große Rolle. Deswegen das OS in groß.
Jetzt hast du gesagt, LernOS ist so eine Creative Commons Lizenz. Also jetzt habe ich vorhin rausgehört, du bist quasi Eigentümer der Firma Cognen. Wie passt es zusammen, dass man eine kleine Firma hat und dann was Creative Commons anbietet?
Ja, das ist für viele erstmal nicht so ganz intuitiv. Wir haben so unsere erste Erfahrung gemacht, als wir 2005 unser Wiki, was damals unser Intranet war, nach außen geöffnet haben. Da haben auch viele, auch intern gesagt, Mensch, dann können ja die ganzen Wettbewerber das Know-how abgreifen. Wir haben damals schon gelernt, dass das für uns eigentlich eher ein Vorteil war, weil Leute uns übers Internet leichter gefunden haben, gesehen haben, was wir machen, gesehen haben, womit wir uns beschäftigen. Also da waren wir schon so ein bisschen nicht genau das Gegenteil von einem gebrannten Kind, also haben positive Erfahrungen gemacht. Ich selber bin auch lange schon in Open Source Community, im Chaos Computer Club, wo man auch mit so Geschäftsmodellen zu tun hat, ne, und habe da verschiedene Vorbilder, zum Beispiel den Linus Torvalds aus der Linux-Umgebung, ne, wo man sagt, wenn man was Großes schaffen will, schafft man das in der Regel nicht alleine. Ne, das heißt, man muss irgendwie Möglichkeiten schaffen, ein Ökosystem aufzubauen, in dem viele andocken können, mitmachen können. Und ein zweiter, wo ich mir sehr viel abgeschaut habe, ist der Matt Malenweg von Automattic. Das ist die Firma hinter WordPress. Sozusagen die WordPress, das Weblog oder Webseitensystem, auf dem, glaube 30% aller Websites im Internet bestehen. Ne, und die geben WordPress auf der einen Seite unter WordPress.com unter so einem Freemium-Modell raus, wo es gehostet wird. Unter WordPress.org kann ich mir den Source-Code runterladen, kann das auf meinem eigenen Server betreiben. Und was viele dann nicht wissen, ist, dass natürlich irgendwie, wenn ich mir die NewYorkTimes.com anschaue, dahinter auch WordPress steckt, aber das natürlich das Geschäft von Automattic ist, für die New York Times diese Webseite anzupassen, anzubieten, zu erweitern. Nun, so stammt halt sehr viel Know-how aus den Leitfäden, die wir da veröffentlichen, ganz normal aus Projekten, die wir haben eine Gründungsgeschichte mit Audi, mit der Automobilindustrie, machen bei Siemens viel, Schaeffler, Adidas, einfach in den Projekten erarbeitet haben, die bei uns halt auf den Projektservern vor sich hin gegammelt sind, sage ich mal, salopp. Ne, und wo man einfach in dem Moment, wo man es veröffentlicht, einfach andere auch noch was davon haben und natürlich so ähnlich wie bei Automattic der eine oder andere über uns stolpert und sagt, Mensch, die scheinen da Erfahrung zu haben, dann fragen wir die mal, ob die mit uns auch ein Projekt machen können.
Das heißt also, du spielst uns so richtig schön in die Karten, denn wenn ich an den Olli und an mich denke, an das Thema Sharing is Caring, das versuchen wir auch zu predigen, weil wir einfach glauben, wir haben da einen Mehrwert. Das heißt also, selbst im kommerziellen Umfeld würdest du sagen, ist es auf jeden Fall ein Mehrwert, sein Wissen zu teilen, eine Community zu bilden, gemeinsam Leute zu vernetzen? Gibt es denn da doch vielleicht für die Kritiker von solchen Sachen irgendwelche Learnings, also Thema, keine Ahnung, Datenschutz etc.? Gibt es auch was, wo ihr mal habt Erfahrung sammeln müssen und dann was anders gemacht habt, sodass wir nicht ins gleiche Fettnäpfchen treten?
Ja, also jetzt so negative Erfahrungen fällt mir eigentlich nix ein, so richtig. Also, dass ich so einen richtigen Fuck-up mal benennen könnte. Na, es gibt natürlich Leute, die das, sagen wir mal, eher verstehen und mitspielen, ne, und sagen, wir nutzen Inhalte und dann tragen wir auch dazu bei. Ne. So haben viele Unternehmen, wenn sie dann mal Leitfaden, Community Management zum Beispiel genutzt haben, den gibt's nur auf Deutsch, dann angeboten, naja, dann steuern wir mal eine englische Übersetzung bei oder wir steuern Grafiken bei, steuern neues Kapitel bei, helfen bei der Überarbeitung. Natürlich gibt's auch das, was man in Social Media vielleicht die Lurker nennt oder wenn man es negativ formulieren will, die Trittbrettfahrer, ne, die einfach Content nur abziehen, nutzen, für sich verwenden.
Die stillen Mitleser.
Die stillen Mitleser, genau. Und wenn es dann noch so ein bisschen negativer ist, kommt man auch ab und zu mal mit, dass Leute dann Sachen, als ihr es verkaufen, ihr eigenes Logo da draufkleben und sozusagen nicht das, was in dieser Creative Commons Attribution Lizenz steht, dass man zumindest, obwohl man es kommerziell nutzen kann, auf die Quelle hinweist, das nicht tut. Ne, aber das, jeder, der Wikipedia editiert oder so, hat das auch schon mitbekommen. Viele nehmen Grafiken aus der Wikipedia in ihre Präsentationen, zitieren die Quellen nicht richtig. Also das passiert einfach. Ne, das ist vielleicht das Negativste, wenn man es überhaupt so benennen will.
Wie funktioniert denn jetzt so ein LernOS-Leitfaden? Also jetzt lese ich das bei dir oder bei euch auf der Internetseite und sehe, da gibt's einen Leitfaden zu Zettelkasten. Wie benutze ich den? Was mache ich damit?
Also der Grundansatz ist immer der gleiche. Wir haben so beobachtet, es wird zwar über lebenslanges Lernen viel gesprochen, aber es gibt wenig Ansatzpunkte, das so zu operationalisieren. Die meisten Leute gehen in die Schule, machen Ausbildung oder gehen in die Uni. dort ist das Lernen mir vorgegeben. Ne? Da hat jemand einen Lehrplan entwickelt, da gibt es Semester, da gibt es Schuljahre. Dann komme ich auf die Arbeit und dann ist ein ganz anderes Spiel. Ne? Dann sagt auf einmal jemand, naja, wenn ihr jetzt 2-3 Tage im Jahr lernt, das ist aber viel, da arbeitet ihr ja gar nicht. Ne? Und das ist so eine Geschichte, die, finde ich, in die Zeit, in die Wissensgesellschaft heute nicht mehr passt. Ne? Es gibt ja diese Sprüche von Harold Yaci zum Beispiel, Arbeiten und Lernen verschmilzen eigentlich miteinander. Ne? Und ich lerne nicht nur jetzt in einem Kurs oder in einem Training, sondern ich lerne auch was, wenn ich einen toughen Job mache oder ich lerne von anderen, dieses Peer-Learning. Ne? Und da sind wir so ein bisschen reingestoßen und haben gesagt, wir könnten eigentlich sowas Ähnliches wie die Semester- oder Schuljahre simulieren. Das haben wir uns in OKR und Scrum abgeguckt. Ne? Da hat man in OKR so Moles, also so Jahresziele, und zerteilt die in 4 Quartale. Ne, die haben wir LernOS Sprints genannt und haben gesagt, man könnte mal sich sein eigenes Lernen so selbst organisieren, dass ich sage, ich habe so 4 Quartmester im Jahr, wenn man so will. Und diese LernOS Leitfäden stößen eigentlich genau in diese Sprints, wie wir die nennen, in diese 3-monatigen Reihen, wo man sagt, ich stecke mir jetzt zum Beispiel das Ziel, Sketchnoting, wie du gesagt hast, oder ein Podcasting-Leitfaden gibt's. Ja, ich möchte einen Podcast aufsetzen oder eben Sketchnoten lernen. Ich habe ein Quartal Zeit. Ich habe 1-2 Stunden Zeit die Woche. Ne, darauf sind die angelegt. Also die Leitfäden haben alle so ein Grundlagenkapitel, wo Grundlagen vermittelt werden und dann sogenannte Katas oder Übungen für 13 Wochen. Und die gehen davon aus, dass man halt pro Woche 1-2 Stunden Zeit investieren kann. Das ist genauso die Zeit, die so jeder, gerade jetzt in Corona auch, wenn man nicht mehr so ganz in den Augen des Chefs ist, ne, der dann sieht, ich mache was anderes als meine eigentliche Arbeitsaufgabe, halt investieren kann, um selber an dem Thema zu lernen.
Was sind Katas?
Katas kommt aus dem sowohl Kampfsport als auch aus der Meditation. Da gibt es sogenannte Dojos, das ist die Trainingshalle, und die Kata ist quasi die Übung. Also wenn man im Kampfsport, was ich einen bestimmten Gürtel erreichen will, dafür muss ich eben bestimmte Katas absolvieren. Ja, und das, ich bin jetzt hier so ein bisschen in der Coder-Dojo-Bewegung aktiv. Da geht es darum, Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 17, die an Technologie ranzuführen, also nicht nur coden, sondern auch Raspberry und LED-Stripes basteln. Und da wird eben viel mit Katas gearbeitet, weil man steht so in der Regel mit 3-4 Personen, 70 Kindern und Jugendlichen einen Tag lang gegenüber. Und bevor die alle auf einen einstürmen, werden eben so Katas nach dem sogenannten Sushi-Card-Prinzip, also wie in einem Sushi-Restaurant, alles auf einer DIN-A4-Seite eingeschweißt, beschrieben, sodass die Kids, die jetzt irgendwas machen wollen, schon mal loslegen können und dann Stück für Stück erst auf die Ninjas, also auf die Betreuer des Coder-Dojos, zugehen können. Und sowas, so nutzen wir durchaus auch die Leitfäden. Also ich mache zum Beispiel so Podcast-Dojos, wo man in einem Tag oder 2 Podcasting lernt, und dann werden eben genau diese Katas abgearbeitet in dem Rahmen.
Gut, jetzt hat man eine schöne Herleitung vom Thema Karate zum LernOS. Jetzt versuche ich auch mal einen ganz spannenden Bogen zu schließen. Ich habe mich nicht nur gefreut, zu euch auf die LernOS-Convention zu kommen, sondern ich habe mich auch gefreut, nach Nürnberg zu kommen. Warum? Weil Nürnberg hat meiner Meinung nach eines der besten Kinos Deutschland, vielleicht sogar Europas. Und dann freue ich mich, wenn da Filme auch in 4K gezeigt werden. Und jetzt kommt die spannende Herleitung. Was ist eigentlich mit dem Thema 4K bei wie funktioniert eigentlich LernOS?
Ja, ne, wir haben verwenden in dem LernOS für dich Leitfaden die sogenannten Dreiklang Mindset, Skillset, Toolset. Also sozusagen beim Lernenden, oft jetzt in der ganzen Diskussion, wenn jetzt jemand auf so Konferenzen wie LearnTech geht, dann wird da sehr viel über Tools gesprochen. Ne, wir haben sehr früh gelernt, dass der Spruch "A fool with a tool is still a fool", dass der so sehr gut zutrifft. Also ich kann Leuten irgendwie ein Tool wie ein Wiki in die Hand geben, wenn die aber nicht die richtigen Fähigkeiten haben, vernetzt Content zu erstellen oder nicht mit einem Mindset rangehen, offen Wissen zu teilen, dann kann das Tool Wiki sozusagen nicht seine Stärken ausspielen. Und da haben wir eben überlegt, was ist so die Hierarchieebene hinter Mindset, Skillset und Toolset. Und was wir in den LernOS-Leitfäden eigentlich auch immer machen, ist zu schauen, dass wir da auf, ich nenne es mal in Anführungszeichen, abgehangenes Wissen aufsetzen, also nicht irgendwie uns eine Stunde hinsetzen und ein paar Post-its kleben und das in Leitfaden schreiben, sondern dass das schon Dinge sind, die auch wissenschaftlichen Hintergrund haben, die sich in der Praxis bewährt haben. Und da gibt es eben im Bereich der sogenannten 21st Century Skills, also Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert, das sogenannte 4K-Modell. Das sagt, was sind denn so die Fähigkeiten in der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden vor dem Hintergrund von Automatisierung, KI und Co. Und da geht es eben um Die 4K stehen für Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität. Also das sind so die Fähigkeiten, auf die es ankommt. Hört man auch im Schulkontext oder im Hochschulkontext oder auch OECD zum Beispiel mit dem DICCOM-Framework, da kommt es auch vor. Und das ist sozusagen diese Ebene hinter Skillset, das versuchen wir über diese Leitfäden eben zu fördern bei den Menschen, die das tun. Und vielleicht noch ein Satz zu den, weil ihr vorhin gesagt habt, dieses, wie lernt man mit dem Leitfaden? Der Autodidakt, der sich Sachen selber beibringt, der spielt bei uns auch eine Rolle. Was wir gelernt haben, ist es so ähnlich wie im Sport. Wenn ich irgendwie Sport machen will, die Laufschuhe sind schnell gekauft, aber der innere Schweinehund, der mich vom Training abhält, ist ein Problem. Und im Sport begegnet man dem zum Beispiel mit einer Laufgruppe, dass man sagt, man trifft sich zweimal in der Woche. Und wenn ich da sozusagen das zweite Mal nicht aufschlage, dann kriege ich in der Signalgruppe sozialen Druck. Also dann fragen die Leute, wo warst du denn? Und so eine Gruppendynamik, sich gegenseitig zu helfen und aber eben auch sich zu motivieren, dran zu bleiben und nicht auszusteigen, das versuchen wir dann eben über zumindest mal Lerntandems, also zwei Personen oder dann eben solche Learning Circles, wie das von den Lean-In Circles vielleicht bekannt ist oder WOL Circles eben zu fördern.
So, Tobi, hast du jetzt verstanden, was LernOS eigentlich ist?
Ja, ich glaube, ich habe Interesse daran, das Thema Zettelkasten mit dir zusammen via LernOS nachhaltig bei mir zu verankern. Und wir können es ja auch gleich als Aufruf hier an unsere Zuhörerinnen nehmen. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, macht man ja LernOS nicht alleine, sondern auch, du hast gerade gesagt, sozialer Druck. Das heißt, wir brauchen doch mehr Menschen. Was ist denn so die ideale Größe für eine LernOS-Gruppe?
Also da haben wir eigentlich die Empfehlung übernommen, die der John Stepper mit den WOL-Circles auch mal schön beschrieben hat. Es gab ja ursprünglich mal die Lean-In-Circles, die so aus der Frauengleichberechtigungsbewegung kamen. Die hatten, glaube ich, als Empfehlung 12 oder 13 Leute, hatten aber auch ein bisschen länger Zeit, wo sie sich treffen. Wenn man jetzt überlegt, man hat einen so ein Weekly pro Woche, wo man sich eine Stunde trifft und hat 13 Leute. Allein wenn man das schon ausrechnet, ist da pro Person sehr wenig Redeanteil. Deswegen, da gab es einen schönen Blog vom John Stepper, wo er verargumentiert hat, warum das sinnvoll ist, das so auf ungefähr 5 Personen runterzudampfen. Da ist genug Diversität drin und genug Vielfalt, dass man sich gegenseitig helfen kann. Der eine mal das gemacht hat, wenn der andere keine Zeit hatte. Der eine vielleicht eher die Technik kann vom Podcasting, der andere eher das Konzeptionelle. Deswegen empfehlen wir da eigentlich so diese 5 Personen, ungefähr 4-5 Personen zu nehmen. Und wenn man das noch so ein bisschen anschieben will und motivieren will in der Organisation, da haben wir recht früh schon 2012, 2013 mit MOOCs experimentiert, mit so Massive Open Online Courses, wo man ja mit einer sehr großen Anzahl Personen quasi durch so eine Lerneinheit läuft, auch dann in kleineren Lerngruppen. Da hat man den Management 2.0 MOOC gemacht mit 1600 Leuten ungefähr. Ne, und so ähnlich gibt es jetzt auch bei Conte oder Datev oder SAP sogenannte Learning Circle Experiences, ne, wo man sagt, wir bieten jetzt mal an, im zweiten Quartal ja sowieso den Leitfaden in eurem Beispiel jetzt Zettelkasten zu machen. Wer will, meldet sich an. Und man macht dann mit den Leuten, die kommen, quasi so ein gemeinsames Kickoff, wo es losgeht, dann vielleicht das Circle Matching und hat dann so diese Boxenstopps in Woche 4 und Woche 8 gemeinsam, vielleicht nochmal mit einem Impuls, einen Abschluss, drückt den Leuten ein Badge in die Hand oder macht irgendwas Gamification-artiges. Und dann kriegt das Ganze nochmal so einen Happening-Charakter. Ne? Dann ist es nicht nur ich und auch nicht nur die 5, sondern dann sind es vielleicht 200 Leute oder 250, die das gemeinsam machen. Ne? Die man dann jetzt extern in dem SAP-Beispiel, das schön dokumentiert, gibt es ja einen Podcast dazu, da können wir einen Link in die Shownotes packen, so 250 Leute waren, die dann über eine LinkedIn-Gruppe auch nochmal verbunden waren und Fragen stellen konnten über die Circle hinweg. Intern macht man das dann eben mit einer ESN oder mit einer Yammer Viva Engage-Gruppe zum Beispiel, um da einfach so ein bisschen mehr Momentum noch zu erzeugen.
Tobi hat mir quasi die Steilvorlage gegeben, weil ich habe just die halbe Stunde vor unserer Aufzeichnung hier genutzt, um in unserem Lernwerk, das ist quasi so unsere ENBW-interne Lernplattform, da habe ich einen Termin eingestellt für September, wo ich Leute suche, die Interesse haben, diese Zettelkastenmethode zu lernen und die sich darüber dann mir anschließen können und mit denen ich zusammen dann diesen neuen LAN-Leitfaden, LAN-OS-Leitfaden für Zettelkasten diese 12 Wochen erlernen will. Also wer Interesse hat und Mitarbeiter bei der EMBW ist, der kann sich da anmelden. Jetzt würde ich mal den Schwenkmacher rüber oder wieder zurück auf Nürnberg. Das war ja quasi unser Aufhänger, wo wir uns auch alle in persona getroffen haben. Und ich starte mal so. Ich war letztes Jahr, 2022, schon da und war total geflasht, wie das funktioniert, dass so eine riesige Veranstaltung hybrid klappt, dass Formate klappen, dass auch, da nutze ich jetzt dein Wording, Simon, dass auch Fuck-ups gab in den einzelnen Sessions, man aber daraus gelernt hat, entweder schon in der Session versucht hat, es zu reparieren oder es auch repariert hat, beziehungsweise jetzt bei der LossCon 23 Dinge auch ein bisschen anders gemacht hat. Und also wenn ich für mich so ein bisschen das zusammenfasse, es gab letztes Jahr wurde alles über Microsoft Teams gemacht, dieses Jahr und Slack. Und dieses Jahr war Discord am Start. Da kann ich vielleicht gleich noch kurz dazu sagen, wie kam man zu der Entscheidung, warum Discord? Also ne, ich kenne das nur aus dem Spielebereich, beziehungsweise Midjourney nutzt ja Discord, um da quasi seine Eingabeoberfläche für deren KI zu bereitzustellen. Wie kommt man jetzt auf Discord ausgerechnet? Dann hattet ihr dieses Mal, zumindest habe ich so wahrgenommen, pro Raum immer einen technisch versierten Menschen, der sich um die Einrichtung gekümmert hat, der geguckt hat, dass die Mikrofone auch alle an sind, dass die irgendwo schön zentral stehen, dass die Kamera passt und so weiter. Das war 22 auch nicht so. Wie bereitet man so eine Veranstaltung vor? Was ist eigentlich das Ziel dieser LossCon? Was steckt da dahinter? Erzähl mal.
Jetzt hast du bestimmt 6 oder 7 Bälle auf mein Tor geschossen. Die muss ich jetzt in Zeitlupe versuchen, alle der Reihe nach abzuarbeiten.
Ja, vor allen Dingen, der Simon kommt ja aus Nürnberg, Olli. Da spielt man nur zweite Liga.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh, ganz Fußball-Podcast machen wir lieber nicht raus. Aber ich bin leidensfähig. Vielleicht lernen wir da das leidensfähig sein bei den Fuck-Ups. Also zunächst mal, was glaube ich wichtig ist, das ist ja jetzt kein so ein Business-Event, was man anbietet, um damit Geld zu verdienen. Ne? Die LossCon geht so mehr oder weniger auf eine schwarze Null auf. Es gibt sogenannte LernOS-Supporter, das sind Organisationen, die LernOS bei sich intern nutzen und in dem Rahmen eben das Ganze unterstützen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dieses gemeinsame Lernen. Ne? Wenn ihr zum Beispiel mal das SAP-Training-Forum anschaut, was vor wenigen Wochen war, da waren dann auch zum Beispiel Lightning-Talks am Start oder die Hybrid-Meeting-Kits, die wir letztes Jahr in der LossCon ausprobiert haben, sind bei der DATEV, beim LernOS Rocket Day eingesetzt worden und auch beim Trainingsforum. Also da ist einfach so ein Community-Event, wo man Leute hat, die sagen, okay, wir probieren das aus, wir experimentieren, da geht auch mal was schief, das nimmt einem aber keiner krumm, ne, sondern man lernt da draus und geht eben möglichst schnell gemeinsam durch die Lernkurve, ne, wo jetzt eben auch im Hintergrund dann schon wieder überläuft, wie fließt das jetzt zum Beispiel in Audi-Zusammenarbeit 2.0 Barcamp ein, wie fließen die Erfahrungen aus der LossCon in Digital Together Barcamp bei Siemens Healthineers ein. No, und da ist es einfach, dieses gemeinsame Lernen ist was, da ist man einfach schneller, als wenn man das alleine tut. No, deswegen versuchen wir da eben pro Jahr immer neue Dinge auszuprobieren. Wir hatten im ersten Pandemiejahr das Audio-Only-Barcamp gestartet. Hast du vorhin gesagt, ich komme so ein bisschen aus dem Podcasting-Bereich. Ich war mal am Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen, wo MP3 herkommt, im Studium schon. Also da habe ich so ein bisschen Audio-Affinität. Und ganz viel Besprechungen im Chaos Computer Club laufen über Mumble. Das heißt, damals haben wir sozusagen angefangen, ein Barcamp über Mumble zu machen und Audio Only deswegen, weil es halt keine Webcam gab und auch kein Screensharing. Ne, damit die Leute, die in der Pandemie alle zu Hause saßen, ein Barcamp machen können, bei dem sie aber auch raus können, in die Sonne, in den Wald, am Fluss laufen und eben nicht an den Bildschirm gefesselt waren. Und so haben wir eben überlegt, wie könnte man das schaffen, dass jetzt in so einem hybriden Szenario das, was vor Ort automatisch passiert, nämlich dass sich so Grüppchen bilden, die miteinander sprechen, wie kann man das eben auch online und eben auch hybrid hinbekommen. Ne? Und in der Pandemie haben wir in dem einen Jahr als Tool Remo genutzt. Das ist so ein 2D-Meeting-Tool, da kann man mit so einer Figur drin rumlaufen an so Tische und sobald ich an dem Tisch sitze, kann ich mit den Leuten sprechen. Im zweiten Jahr hatten wir Work Adventure. Und bei der Planung für die LostCon jetzt letztes Jahr, also 22, wo das ja in Hybrid mit leicht reduzierter Teilnehmerzahl schon ging, war uns im Orga-Team ziemlich schnell klar, dass diese 2D-Tools für Hybrid eigentlich nicht gut geeignet sind. Ne, weil für die Leute zu Hause macht das keinen Unterschied. Die wechseln halt vielleicht in den Browser, aber wir würden sie auch zu Hause wieder an den Bildschirm festnageln und sie können nicht raus an die Luft und sich nicht die Beine vertreten. Und für die Leute vor Ort macht es aber keinen Sinn, wenn ich jetzt in der Burg vom Apple-Einsaal ins Foyer rübergehe, dass ich dann irgendwie auf meinem Rechner auch meinen Avatar damit bewege. Ne, und deswegen war da eben der Gedanke, wie kann man das hinbekommen, dass man das eben Audio-Only, das, was man in dem Audio-Only-Barcamp gelernt hatten, macht. Mumble war uns ein bisschen mit den Erfahrungen aus dem Barcamp zu abgefahren, weil das schon noch so, wer das kennt, von der Usability so ein bisschen ja nicht so ist, wie man es gewohnt ist. Deswegen hat man letztes Jahr Slack verwendet, weil das zwar in vielen Konzernen, Unternehmen nicht als Standard ausgerollt ist, aber doch irgendwie genutzt wird an vielen Stellen. Also wir davon ausgegangen sind, dass das einige schon kennen. Und da gab es eben mit dem Slack Huddle auch so eine Audio-Chat-Funktion. Und die hat aber so lala irgendwie funktioniert. Also es hat schon funktioniert, aber nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Also zum Beispiel, dass du Räume machen kannst und dann auch sofort siehst, wer ist in welchem Raum, wo wird gerade gesprochen, dass du so Bühnenerlebnis machen kannst zum Beispiel, ne, wo du sagst, einer spricht, die anderen können nur zuhören und erst wenn ich die Hand gehoben habe, dann kann ich eben auch sprechen. Na, und da ist eigentlich im Gaming, war es ja so, hast du angesprochen, Olli, ne, da war halt ganz lang, wurde da über Skype kommuniziert, dann kam Mumble, dann kam Teamspeak und dann hat Discord eigentlich den Markt abgeräumt. Ne? Und da ist halt so ähnlich wie bei YouTube und OBS und so, hat man da eine Community vor sich, die halt schlechte Usability nicht akzeptiert. Deswegen finde ich, ist Discord halt einfach von der Usability grandios. Das, was du gesagt hast, dass es aus dem Gaming kommt, da arbeiten die auch schon eine ganze Weile dagegen. Also die Website sagt zum Beispiel, imagine a place where you can belong to a school club, a gaming group, a worldwide art community. Where just you and a handful of friends can spend time together. Also das ist wirklich so dieser virtuelle Ort, um sich zu treffen und sich und zu begegnen. Nun, wie du es bei Midjourney angedeutet hast, das sind halt die ganze KI-Avantgarde jetzt ist eigentlich dort. Ne? Also so Lion zum Beispiel, größte deutschsprachige KI-Netzwerk mit 40.000 Mitgliedern, sind auf Discord. Midjourney kann ich nur auf Discord verwenden. Und deswegen haben wir das eben genutzt und war auch, hat man jetzt im Feedback gesehen, ist noch nicht ganz ausgewertet, aber obwohl letztes Jahr die Slack-Experience schon gut bewertet worden ist, ist Discord dieses Jahr nochmal ein ganzes Stück besser bewertet worden. Nur noch zu der Frage, letzter Ball aufs Tor, wie organisiert man sowas? Das ist auch eigentlich das Schöne in so Communities. Weiß nicht, ob ihr so vom Chaos Communication Kongress schon mal was gehört habt. Das ist so eine sehr große Veranstaltung, ne? Vor der Pandemie mit 17.000 Leuten. Da sind halt 1.000 oder 1.200 freiwillige Helfer, die da mithelfen. Jetzt diesen Sommer ist das Chaos Camp. Auch da gibt's viele Helfer. Ne? Und wenn man alle Leute, die da mithelfen, bezahlen müsste für so ein Event, dann müsste das horrend teuer sein. Ne? Bei uns in der Community war es einfach so, da haben sich jetzt dieses Jahr 14 Leute zusammengetan, die das organisiert haben. Die eigentlich so ab Februar, Mitte, Ende Februar sich einmal in der Woche freitags eine Stunde für einen Orga-Call getroffen haben und dann halt um die ganzen Teilaspekte, Programmgestaltung, Technik-Stack, simultane Übersetzung hat man dieses Jahr das erste Mal Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch eben in kleinen Gruppen gekümmert haben. Und je mehr Leute aus der Community da mitmachen wollen, auch um es für sich selber zu lernen. Ne? Das ist natürlich die Motivation. Nicht irgendwie nur, ich habe freie Zeit, die ich da reingebe, sondern ich will lernen, wie das geht, um es dann in meinen Kontexten einzusetzen. Desto mehr coole Sachen kann man halt dann rund um so ein Event auch tun.
Genau, wir mussten gestern nochmal an euch denken, als wir da das CLC-Treffen hatten. Und da kam auch nochmal dieser Begriff, wir haben ja auch diskutiert, wie wollen wir uns zukünftig treffen, dann hieß es auch hybrid. Und vom Thomas kam dann, glaube ich, der Satz, wir müssen den hybriden Muskel trainieren. Und das ist mir da auch aufgefallen. Natürlich ist die Komfortzone, lass uns das alle virtuell oder nur in Präsenz machen. Aber ich habe so viel mitnehmen können, so viel gelernt. Unter anderem fand ich es bei euch beeindruckend, dass die Vortragenden eben nicht alle vor Ort waren. In einigen Sessions waren die Vortragenden eben, ich glaube, da war sie die Dozentin in Belgien. Und das würde mich jetzt noch interessieren, war das alles auch bewusst so geplant oder habt ihr einfach praktisch einen Call gehabt, wer möchte dir was vorstellen, wo bist du, ja, nein, vielleicht, oder gab es Vorgaben von euch, was ihr da gerne hättet?
Also wir haben letztes Jahr als Motto ausgerufen im Orga-Team schon am Anfang, Perfectly Hybrid war so der Slogan, weil man gesehen hat, dass die Veranstalterszene sich so polarisiert. Ne? Die einen sind so irgendwie zum alten Muster zurück und haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall wieder treffen in der Kohlenstoffwelt. Da gab es dann teilweise nicht mal einen Livestream von den Vorträgen oder so, vielleicht hinterher ein Recording. Die anderen haben gesagt, naja, das mit diesem Virtuellen, das ist jetzt so einfach. Da muss man keine Veranstaltungsfläche mieten und es gibt kein Catering und keiner schüttet seinen Kaffee auf den Boden. Na, und das, ich hatte das Gefühl, das hat sich so an die zwei Pole irgendwie orientiert, weil natürlich auch das Hybride schwieriger ist. Also das ist so, wie kann ich so ein Erlebnis schaffen, dass wirklich beide Gruppen vor Ort und online auf Augenhöhe sind. Das ist anstrengender. Wo ich mir aber dachte, naja, jetzt bei so einer Community, die halt einfach verteilt ist, jetzt will ich nicht sagen über die Welt, aber doch über Europa zumindest mal. Ne? Da gibt es, wie du sagst, Leute in Belgien, es gibt Leute in der Schweiz, es gibt Leute auf Mallorca, die halt für die zwei Tage nicht nach Nürnberg geflogen kommen. Ne? Und umgekehrt gibt es aber auch Leute, die sagen, ja, die Ideen für was Neues, also zum Beispiel jetzt den neuen Lernois-Leitfaden Künstliche Intelligenz, die entstehen halt eher auch bei einem Bierchen abends mal oder wenn wir zusammenstehen. Und die entstehen dann nicht so sehr in der Teams-Konferenz. Ne? Und deswegen glaube ich halt daran, dass das Hybride gekommen ist, um zu bleiben. Und so wie wir uns halt vielleicht viele vor der Pandemie nicht vorstellen konnten, dass so ein Barcamp auch in rein virtuell geht, wird das vielleicht in 2-3 Jahren für uns dann auch völlig normal sein, sowas hybrid zu machen. Ja, da muss man halt auf ein paar Sachen aufpassen. Und ich sage immer, beim dritten Mal ist man durch die Lernkurve durch und bis dahin passieren halt noch Sachen. Ne? Und dann haben sich da aber alle irgendwie dran gewöhnt und man weiß, wie man das eben auch machen muss. Deswegen bin ich da eigentlich ein Hybrid Fan, wohl wissend, dass es auch Vor- und Nachteile gibt, wenn man jetzt das rein online oder rein in Präsenz macht.
Ich war in der Vergangenheit schon öfter auf irgendwelchen Treffen, auf irgendwelchen Schulungen und jedes Mal, wenn das groß war, war das in irgendeinem, naja, ich nenne es mal relativ nüchternen, neutralen Rahmen, der sehr funktional war. Und dieses Treffen, die LOSCON, findet ja auf einer Burg statt mit einer integrierten Jugendherberge. Gibt es da einen Grund für?
Ja, keinen so strategisch geplanten. Also ursprünglich war es so, wir hatten, ich hatte gesagt, 2016 ging das mit dem LernOS-Projekt los. Eigentlich wollten wir uns 6 Jahre nehmen, um diese 3 Kernleitfäden zu erstellen, die dann zu veröffentlichen und dann mal zu schauen, wie wir damit weitermachen. Aber schon im Community Call, wo wir immer drüber berichtet haben, haben halt Leute angefangen, eigene Leitfäden anzustoßen. Sketchnoting war einer der ersten. Und ich hatte so 2018 das Gefühl, so eine Community braucht irgendwie auch ein Event, wo man sich mal trifft. Ich kannte das aus der Podcasting-Community, da gab es immer die Subscribe. Und noch kleinere Veranstaltungen, ne, so ein Barcamp zu Podcasting und Audio. Und man hat gemerkt, die Community arbeitet dadurch, dass es so ein Jahresevent gibt, auf diesen Meilenstein hin. Jemand, der jetzt eine Podcast-Recording-Software macht oder eine Software, um Studios zu verlinken miteinander, für die ist das so ein Meilenstein. Bis zur Subscribe wollte man was zeigen, was abliefern. Und das hatte ich dann, ich glaube, kurz vor Weihnachten oder über die Weihnachtsfeiertage damals noch getwittert. Ob nicht jemand irgendwie eine Idee hat für eine Location, wo man sowas machen könnte. Und da hat sich der Alex von der 111871 gemeldet und hat gesagt, Mensch, wenn München eine Option wäre, könntet ihr bei uns im Headquarter unten das Erdgeschoss haben. Und dann habe ich nochmal zurückgeschrieben, ob er das ernst gemeint hat. Und dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann machen wir das so. Im Februar waren wir zur Ortsbegehung und dann gab es eben in 2019 dort die erste LOSCON. Und das war genau das Jahr halt vor der Pandemie. Und unser ursprünglicher Plan war gewesen, dass wir sagen, gut, wir tun das bei den LernOS-Supportern quasi rotieren lassen, dass man immer mal bei einer der Organisationen ist und hatten dann für 2020 schon die Zusage von der Telekom in Bonn, dort quasi das Headquarter bespielen zu können. Und dann kam Corona. Dann mussten wir halt 2 Jahre in virtuell gehen. Letztes Jahr war, als wir mit der Planung angefangen haben, ja auch noch so ungewiss, ne? Bei wem gibt es noch welche Reiserestriktionen, gibt es dann im Juli noch Beschränkungen, braucht man noch Masken und so weiter. Und dann haben wir uns eben überlegt, wo könnte man das machen. Dadurch, dass das ganze technische Equipment für Hybrid wir halt hier bei uns in der Akademie haben und die Burg von uns Luftlinie halt nicht mal einen Kilometer weg ist, haben wir überlegt, dass wir das hier machen. Ich hatte beim 100. Jubiläum vom Agile Monday hier in Nürnberg, da war eben die Burg Veranstaltungsort, deswegen wusste ich, dass es das gibt. Also eigentlich ist der Ort relativ unbekannt, viele kennen den gar nicht, weil er halt, wie du vorhin in der Einleitung gesagt hast, so in die Jugendherberge reingebaut ist und so ein alter Rittersaal quasi perfekt sich so als Plenumsaal eignet mit Bühne und Beamer und Lautsprechern drin. Also sind technisch sehr gut ausgestattet. Und dann eigentlich schön unter die Bögen, so mit Glas abgegrenzt, die Breakout-Räume. Und man hat so eine kleine Voraussetzung, das mieten zu können. Man muss für 25 Euro im Deutschen Jugendherbergswerk Mitglied sein. Also die Hürde ist nicht allzu hoch. Und dann haben wir das gemietet und hatten dann eben überlegt, ob wir das wieder umstellen auch in Richtung, wir machen es dann bei LernOS Support dann dieses Jahr. Aber letztes Jahr im Feedback kam das so gut an. Leute haben gesagt, sie wollen dann, viele, die online waren, wollten dann wieder vor Ort kommen. Dann haben wir das gleich wieder mitgebucht und haben es auch jetzt für 2. und 3. Juli 2024 auch schon wieder gebucht. Danach muss man dann mal schauen, ob man das da lassen. Ich könnte es mir vorstellen oder ob man auch mal wieder auf Tour geht oder ob man sagt, man macht im Herbst so ein zweites Event, ein bisschen kleiner, ne? Und das ist dann immer irgendwo über Deutschland verteilt oder europäisch vielleicht auch mal und hat quasi einmal im Jahr so einen Fixpunkt als Event.
Also ich sag's mal dann so, ich mache jetzt explizit keine Werbung für Leute, dahin zu kommen, weil, also ich fand es diesmal genau die richtige Größe an Personen, die da waren. Da hat es wunderbar gepasst. Und wenn jetzt noch 50 oder 100 mehr kommen würde, dann wäre die Location zu klein, glaube ich.
Ja.
Und deswegen mache ich keine Werbung, weil ich will nächstes Jahr da auch wieder hinkommen und ich will nicht so viele Leute dann dabei haben.
Kannst du sagen, online ist viel besser als vor
ja,
Ort.
Ja, genau, genau. Also es hat auf jeden Fall, das so mein Mini-Feedback, das Hybride hat da wunderbar funktioniert. Es waren genau die richtigen Leute da. Ich war das zweite Mal jetzt oder das dritte Mal eigentlich bei so einer Veranstaltung dabei in dem Rahmen. Und ich hatte jetzt schon das Gefühl, einige Leute zu kennen. Und es hat total Spaß gemacht. Das war auch ein Feedback, was jemand gegeben hat. Es hat total Spaß gemacht, da hinzukommen und schon Leute zu kennen, sofort ins Gespräch zu kommen. Dann standen noch drei andere dabei, die man dann schnell kennengelernt hat. Man hat sich plötzlich ausgetauscht zu Themen, über die man vorher, was jetzt mit dem LernOS gar nichts zu tun hatte. Also ich fand den Vernetzungsgedanken, die Vernetzungsmöglichkeiten, fand ich genial. Und das habe ich mir auch extra aufgeschrieben. Ich fand auch gut, dass es zwischen den einzelnen Sessions immer so viel Zeit gab, dass man auch Zeit hatte, sich zu vernetzen. Es gab ja auch die Vernetzungsinseln oben, wo wir dann unseren Podcast aufgenommen haben. Die waren auch extra so ausgerüstet, dass sie in das Discord rein konnte, dass man in diese Austauschplattformen mit seinen Buddies, die man zugewiesen bekommen hat per Zufall, auch online rein konnte. Ich fand die Idee großartig. Mich würde im Nachgang interessieren, wie das funktioniert hat. Also wie viel haben sich denn permanent online verbunden? Weil ich, wie gesagt, habe so viel da getroffen. Ich hatte fast gar keine Zeit, online zu gehen.
Also was du jetzt erwähnt hast, das hat man letztes Jahr so als einen Kritikpunkt, dass Leute, die neu in die Community gekommen sind, das Gefühl hatten, auf so eine eingeschworene Gemeinschaft zu stoßen, weil sich halt so ein Kern von Leuten, ich sag mal so die Hälfte oder 40%, entweder aus LernOS oder anderen Kontexten wie Corporate Learning Community oder so kennen. Wenn ich dann dazu komme und das erste Mal dabei bin und das Gefühl habe, alle haben sich schon, liegen sich in den Armen und freuen sich, sich mal wieder gesehen zu haben, ist es schwierig, da anzudocken. Na, deswegen haben wir uns dieses Jahr eben überlegt, so diese Learning Circles zu machen. Also wir haben einfach die Leute eingeteilt in so Sechsergruppen. Vorhin habe ich gesagt 5, wir haben gesagt 6. Vielleicht hat einer keine Lust und will nicht mitmachen. Na, dass man schon mal in so einer Gruppe ist mit 4, 5, 6 Leuten, die auch bewusst zufällig gewürfelt. Also die Online-Teilnehmerinnen kriegen immer so ein Goodie-Bag, da hatten die quasi ihr Namensschild schon drin und darüber die Zuordnung zu dem Circle. Alle anderen haben das dann vor Ort in der Burg gezogen, ne, so dass ich da schon mal so eine kleine Gruppe habe, wo ich andocken kann und womit ich noch liebäugel, was man vielleicht nächstes Jahr mal ausprobieren kann. Wir haben im Chaos Computer Club immer sogenannte Chaos-Partinnen. Das sind Leute, wo ich hingehen kann, wenn ich sozusagen ganz neu bin. Und die fragen mich dann so ein paar Sachen, ne? So was mich interessiert. Bin ich eher der Hardware-Mensch? Interessiere ich mich für IT-Security? Will ich podcasten? Will ich Kunst oder Musik machen mit Technik? Ne? Und dann gehen die mit den Leuten wirklich in die Richtung und sagen so, hier schau mal, das ist der Max und die Nina und die machen das und das. Und dann ist sofort jemand aufgeräumt und hat so einen Andockpunkt. Ne, und hat einen Andockpunkt sowohl zu Leuten als auch zu den Interessen. Und ich finde, das ist was wichtig ist, gerade auch um so Newbies schnell in so einer Community aufnehmen zu können.
Ja, beim Chaos Camp heißen die Engel.
Ja, die Engel sind die Helfer, genau. Also es gibt so ein Engelsystem, wo eigentlich von Einlass, Kassensystem, Essenzubereitung irgendwie alles abgedeckt ist. Und Chaos Patinnen sind quasi nochmal so eine Extragruppe, also auch Engel, aber eine Art von Engel, die sich genau darum kümmern, Newbies eben schnell in so einen Andockpunkt eben zu schaffen und sie irgendwo hinzubringen. Genau, wir hatten dieses Jahr, weil du Vernetzungsinseln angesprochen hast, ja allen empfohlen, so ein eigenes Endgerät, so ein Second Screen mitzunehmen, um da auch in Discord am Chat mitlesen zu können und eben auch sich in diese Audioräume. Discord hat einen Textchat, wie man es vielleicht von Teams kennt. Discord hat aber auch Audiokanäle und die funktionieren so, ich klicke drauf und kann sofort mit den Leuten sprechen, die da drin sind. Das hatten wir allen empfohlen, dann halt mit so einem typischen Knopf im Ohr, also so ein In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon im Kabel oder so oder ein Headset, je nachdem. Und haben gedacht, wenn jetzt jemand nichts mitbringt, ne, wie können wir das fördern, dass man sich dann trotzdem treffen kann? Und da hatten wir einfach ausprobiert mit so Podcast-Tischen, so ähnlich wie man das bei Podcast-Event macht, ne, zu sagen, oben im Foyer erster Stock, das haben wir letztes Jahr eh noch nicht so sehr bespielt, da stehen 4 Sofas rum. Da konnte man sozusagen einen Ort machen, wo ich mich so wie unten im Appline-Saal an einen Tisch setzen kann und ohne eigene Technik mitzubringen, nur einen Kopfhörer aufsetze und mit Leuten vor Ort, aber eben auch Leuten, die remote sind, sprechen zu können. Ne, und da waren so 4 bisschen ältere Rechner dran, auf denen war Discord drauf. Da war so ein kleines Audio-Interface dran mit 3 Headsets und die waren eigentlich den ganzen Tag eingewählt in die Discord-Kanäle.
Und ein Gerät hatte eine SD-Karte.
Ein Gerät hatte eine SD-Karte, genau. Hatte ist richtig.
Jetzt gab es ja auf der LostCon natürlich auch verschiedene Sessions zu verschiedenen Themen. Tobi, was hast du denn mitgenommen von genau diesen Themen? Wo warst denn du in welchen Sessions?
Naja, nachdem wir jetzt herausgearbeitet haben, dass du ja eigentlich nur wegen der Location der Burg hergefahren bist
und du wegen Kino
eigentlich nur wegen des Kinos nach Nürnberg gefahren bin, habe ich doch tatsächlich festgestellt, dass da richtig spannende Themen waren und ich wollte eigentlich euch fragen, was eure Highlights sind, aber da du mir jetzt so vorkommst, ich habe 2 Sätze mitgenommen. Das war praktisch Wasser auf meine Mühlen, denn wie wir vorhin gesagt haben, Olli und ich verfolgen ja ähnliche Ziele auch in der NBW, Thema Lernen, ich veranstalte eine Lernreise. Und da habe ich mir 2 Dinge auf 2 Sessions eben mitgenommen. Der erste Satz ist ein bisschen martialisch. Immer wenn jemand Mindset sagt, stirbt irgendwo ein kleines Kätzchen. Und das fand ich so prägnant, das war in seinem Lightning Talk. Ich bin dann gleich in die Session gelaufen und da haben wir einfach nochmal über dieses Thema Haltung geredet. Und das ist ja ganz wichtig, das finden wir beim LernOS wichtig. Komfortzone, Change Management, also das war für mich echt ein Highlight, weil ich da auch ganz viel mitnehmen konnte für meine Lernreisen, digitale Zusammenarbeit. Und dann das zweite war, viele sind oft von dieser Flexibilität überfordert. Man kann jetzt ja alles machen. Ich kann abends lernen, asynchron lernen, synchron etc. Und der Satz, der mir da in Erinnerung geblieben ist, war, Selbstorganisation braucht Regeln. Und da bin ich dann in die Session Frameset gegangen. Weil ich habe auch dieses Paradigma, bei mir ist es Toolset, Skillset, Mindset. Dann stirbt halt wieder ein kleines Kätzchen. Und das Ganze unterfüttere ich noch mit einem Blumenstrauß an Regeln. Und das klingt immer so hart, aber nach diesen Sätzen oder auch nach dem Thema Frameset, also was ist unser Rahmen, in dem wir uns bewegen können, habe ich so viel wieder mitgenommen, was ich dann auch in meine Lernreise einbauen kann. Das Ganze unterfüttere ich noch mit dem Thema Liberating Structures. Den Begriff kannte ich vorher gar nicht, so dass ich aus dem Mitschreiben gar nicht rauskam. Also das waren für mich, also diese 2 Sätze und alle Methoden rund um Liberating Structures waren meine Highlights. Was waren denn deine, Olli?
Tja, hat man vorhin auch schon rausgehört. Ich habe mir die Zettelkastenmethode angeschaut. Ich muss dazu sagen, ich fand die Session mehr als verwirrend, weil ich es nicht so ganz verstanden habe. Da war viel Text und wenig gezeigt. Also ich habe irgendwie gedacht, naja, das ist ein Tool, dass man das sieht. Aber es ging halt viel auch da um Mindset. Und es hat mich aber hinterher trotzdem nicht losgelassen. Und ich habe dann angefangen, da zu recherchieren, was ist denn überhaupt dieses Zettelkasten? Und habe da jetzt für mich so ein Stück Wahrheit gefunden mit einem Tool, das heißt Logseq, mit dem ich solche Dinge aufschreiben kann. Und da bin ich gerade völlig on fire. Also Tobi kann es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, weil ich seit ein paar Tagen auch Tagebuch schreibe. Und jetzt auch dieses, habe ich ja vorhin schon Werbung gemacht dafür, diesen LernOS-Leitfaden Zettelkasten angehen will, der noch nicht veröffentlicht ist. Zumindest nicht auf der Homepage, aber ich habe den Link, den habe ich mir nämlich in der Session aufgeschrieben gleich. Und das, wie gesagt, will ich ab September mit ein paar anderen Interessierten testen. Ganz kurz, was macht es? In meinen Worten, ich schreibe auf, was mir einfällt. Ich schreibe quasi ein Tagebuch und verlinke diese Informationen, die ich mir aufschreibe, kreuz und quer miteinander. Ich bilde quasi meine Synapsen aus dem Hirn nach und habe damit einen Ort, an dem ich alles wiederfinde, was mir einfällt oder was mir einfiel und was ich mir dann aufgeschrieben habe. Ich habe ganz oft das Thema, ich unterhalte mich mit Tobi und dann erzählt er mir irgendwas, wo ich sage, oh, das ist eine coole Idee, das muss ich mir merken. Aber für ein To-Do ist es noch zu wenig. Für gleich umsetzen habe ich gerade keine Zeit. Also wo notiere ich mir das dann? Und da ist diese Methode und dieses Tool, was ich gerade gesagt habe, genial für.
Und ich bin wirklich gespannt, ob du mir mein geliebtes OneNote oder Obsidian damit madig machen kannst. Ich bin echt mal gespannt, weil ich bin ja, glaube der konzerngrößte OneNote-Fan und habe auch mal Obsidian ausprobiert. Ist auch nicht schlecht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du mich...
Du wirst doch von Microsoft bezahlt für die Aussage.
Nee, so. Aber das ist ganz spannend, weil diese Zettelkastenmethode, die kommt ja von Niklas Luhmann, von dem Systemtheoretiker. Die Uni Bielefeld hat mittlerweile auch den Zettelkasten von ihm komplett digitalisiert. Ich glaube, der hat über 70.000 Zettel, richtig noch in so schönen Holzschränken. Und der ist mal gefragt worden, wie er es schafft, so viele Bücher geschrieben zu haben. Also ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber es ist was hoch zweistelliges oder sogar dreistelliges. Und er hat gesagt, ich schreibe die Bücher gar nicht, mein Zettelkasten schreibt die. Ja, und das ist so diese Idee, alles, was er aufschnappt, alle Gedanken, alle Ideen zu verzetteln. Nicht sich zu verzetteln, sondern die Ideen zu verzetteln und das sozusagen einzufangen in diesem Zettelkasten. Und im LernOS für dich Leitfaden haben wir die Idee aufgegriffen vom LernOS Memex, was ihr von dem mal gehört habt. Das hat der Vannevar Bush, das ist der ehemalige Dean von der Stanford University, hat einen Artikel im Atlantic geschrieben, As We May Think, ich glaube schon 1947, und hat dort die Idee beschrieben eines Holzschreibtisches mit einer Durchbelichtplatte drauf, mit zwei Monitoren, mit einer Mechanik innen drin und mit so einem Steckbrett, wo ich alles, was ich lese, irgendwie auf diese Durchlichtplatte lege und der Schreibtisch merkt sich das. Memex steht für Memory Extender. Ein paar Jahre später hat es auch jemand visualisiert, also gibt es auch so Bilder im Netz. Und man sagt eigentlich, dass sozusagen der Hypertext an sich und Wiki als Plattform so die ersten Materialisierungen dieser Memex-Idee waren, 40 oder 50 Jahre später nach dieser Vision. Und deswegen fand ich das so schön, als Andreas und Maris irgendwann mal in der Community aufgeschlagen sind und haben gesagt, ja, wir haben da gesehen mit diesem Memex, aber eigentlich müssten wir da noch tiefer rein. Wir wollen was machen zu Zettelkasten. Und übrigens, wir haben den Leitfaden schon fertig und nicht wie viele anderen Teams das machen, in Google Doc geschrieben oder so, sondern die hatten das schon in Markdown und hatten das in Deutsch und Englisch. Und deswegen war das auch so in der Session selber war ich nicht drin, aber so, dass Leute aufschlagen und sagen, gut, da gibt's eine Idee, aber die müssen wir nochmal vertiefen, ne? Und das sozusagen einfach in fertigen Leitfaden runterschreiben, das fand ich total beeindruckend. Und da hatte ich dann auch, da war in der ursprünglichen Version, stand da nichts von OneNote drin. Da habe ich gesagt, so im Lern-OS-für-dich-Leitfaden, da empfehlen wir aber auch OneNote zum Einstieg und so, und haben so ein bisschen mit der Nase gerümpft und jetzt steht das drin. Ne, genau.
Einstieg, Tobi, das ist ein Anfängertool.
Genau, und typischerweise sind es aber eben eher, wie er sagt, Logseq, Obsidian, Roam Research, also Tools, die da sehr, sehr mächtig sind, wo vor allen Dingen auch die Daten dann nicht in einem .one-Format bei Microsoft irgendwo verschwinden, sondern die eben dann über Markdown oder XML-Strukturen eben auch zugänglich sind von außen. Aber das habe ich von David Allen gelernt, der sagt immer, getting things done ist tool-agnostisch, also es ist wichtig, das mal methodisch irgendwie beschrieben zu haben. Und dann hat ja jeder entweder irgendwie Vorlieben oder auch in der Organisation Zwänge, was ich nutzen kann oder darf, ne? Und vielen Stellen darf ich vielleicht sowas wie Obsidian gar nicht nutzen. Dann finde ich, ist es immer besser, mit einem Tool zu starten, was eben verfügbar ist, als es irgendwie gar nicht zu machen. Ne? Das soll ja jetzt nicht zu so einer Tool-Ideologie werden.
Genau, das würde ich auch gerne so stehen lassen, Olli, bevor du mir da reingrätschst. Ich finde es toll, Simon, auch nochmal vielen Dank dafür, dass auch bei dir OneNote ein mögliches Tool ist. Jetzt habe ich ja den Olli gefragt, was sein Highlight war. Aber jetzt haben wir ja auch dich in der Runde und wir ignorieren jetzt mal das Fuck-up mit der SD-Karte. Was sind persönlich deine Highlights gewesen von der diesjährigen LostCon 23?
Also für mich ein Highlight war auch die Frameset-Session, die du genannt hast. Das Mindset, Skillset, Toolset kommt ja aus dem uralten Stephen Covey-Buch aus den 90ern. Letztes Jahr ist irgendwann der Harald Schirmer mal aufgeschlagen und hat gesagt, naja, das zielt ja alles so auf den Einzelnen ab. Ne, in so Organisationen gibt es ganz viel Rahmenbedingungen, an denen der Einzelne nichts ändern kann. Und er hat dann so eine bildliche Idee quasi, im Mindset, Skillset, Toolset in dem Rad zu erweitern, um ein viertes und da eben Frameset reinzuschreiben. Dann hatten wir im Benchlearning-Projekt da schon mal drüber gesprochen, dass das ja eigentlich nochmal eine andere Ebene ist, weil der Einzelne an den Rahmenbedingungen nichts ändern kann, und haben dann die Grafik so gemacht, dass das Frameset dahinter liegt. Und hatten auch für die Session im Benchlearning einmal schon mal vorbereitet, zu sagen, was gehört für uns da eigentlich dazu. Also da kam dann sowas wie Organisationsstruktur, formelle, informelle Regeln, Prozesse, Vorgaben, Rollen, die es gibt in der Organisation, Ziele, Strategien, die es gibt. Und damit sind wir in die Session reingegangen und da ist ja ganz viel diskutiert worden. Caro hat auch viel mitgeschrieben. Und das werden wir jetzt wieder ins Benchlearning rübernehmen und dann sozusagen jetzt, wenn das Benchlearning im Herbst zu Ende ist, den Lern-OS für Organisationen-Leitfaden eben um dieses Modell erweitern. Das heißt, für mich ist dann nicht so sehr jetzt die einzelne Session das Spannende, sondern eher diese große Geschichte eigentlich über die Jahre, wie sich dieses Mindset Skills Toolset im Benchlearning entwickelt hat, in LernOS-Leitfaden reingegangen ist, sich jetzt da weiterentwickelt, Leute was mitmachen, Ideen haben und das dann eben Schritt für Schritt für neues Wissen und Verbesserung der Ansätze führt. Und was mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist einfach die gefühlte Energie in der Veranstaltung. Also schon zu dieses am Anfang, wir versuchen ja immer so ein bisschen auch so ein visuelles Thema zu haben. Ne? Jetzt dieses Jahr mit dem Crafting war natürlich Minecraft naheliegend, ne? Die ganzen Schriftzüge und so, das war alles so ein bisschen in Minecraft-Optik. Machen dann auch immer so ein kleines Trailer- oder Intro-Video. Ne? Und allein, wenn dieses Video läuft und dann jubelt der Saal schon, bevor die Veranstaltung eigentlich losgegangen ist, oder alle machen, obwohl wir gefühlt 38 Grad hatten, auch noch bei der Sportpause an Tag 2 mit. Und so, das ist einfach was, wo man merkt, da ist Energie und man kann da in der Community was machen, ohne jetzt da das an einem einzelnen Punkt festmachen zu müssen.
Ja, da hast du jetzt genau das richtige Stichwort gegeben, weil ich hatte bisher mit Minecraft oder Mindtest gar nichts am Hut. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, wofür das gut sein soll und wo ich das im Corporate-Bereich irgendwie gewinnbringend nutzen kann, weil es ist ja immer so eine Geschichte, wenn wir mit Gamification um die Ecke kommen, kommt erstmal das Stoppschild von vielen, die dann sagen, ihr spielen, wir sind noch bei der Arbeit, hier wird nicht gespielt. Wir können aber, und das habe ich in der Session gelernt, weil das war auch eines meiner Highlights, wir konnten in der Session gut ausprobieren, wie ich Gedanken, Ideen visualisieren kann mit so einem Spiel, und zwar relativ schnell. Also es hat ein bisschen gedauert, bis es installiert war. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich kapiert habe, wie buddel ich nicht nur Löcher, in denen ich ständig verschwinde, sondern wie schaffe ich es auch, was aufzubauen. Simon lacht, er weiß genau, was ich meine, weil am Anfang man buddelt immer und fällt dann rein und kommt nicht mehr raus. Und Und irgendwann konnte ich dann Dinge bauen, musste die dann auch erklären, was habe ich mir dabei gedacht. Und es war total schön, wenn man was erklärt und kann es direkt zeigen, hat quasi einen Prototyp gebaut, der nichts kostet, wo ich nicht mal eine Schere in die Hand nehmen musste, kein Papier, wir sind gerade beim Thema Nachhaltigkeit und papierlos, also nichts zerschneiden musste, sondern einfach ein Stück Software, das ich auch problemlos bei mir starten konnte, installieren konnte. Und das war echt cool. Muss noch dazu sagen, ich hatte hinterher auch noch hier bei uns intern so eine Lego Serious Play Schulung, geht ja in eine ähnliche Richtung. Da kann ich quasi das Gleiche machen, nur halt einmal mit Lego in Haptik und das andere Mal in Software, in rein Software.
Ja. Ja, also da kann ich vielleicht auch ein paar Sätze noch dazu sagen, wie es dazu kam. Das hat so ein bisschen Vorgeschichte vor dem Motto. Du hast das Lego Serious Play schon genannt. Man hat ja prinzipiell bei so abstrakten Themen wie Wissensmanagement, lernende Organisation, New Work, agile Organisation immer das Problem, dass sich da verschiedene Leute ganz unterschiedliche Dinge vorstellen, weil das ja nichts ist, was ich anfassen kann. Ne? Und im Lego Serious Play ist ja der Ansatz zu sagen, was ich machen muss, ist sozusagen Metaphern zu bauen, um sie damit angreifbar und begreifbar zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt es ja auch so ein eigenes Skills-Building, wo man genau das übt. Ne? Wie kann ich eine Metapher übersetzen in was Gebautes? Und auch im Design-Thinking-Prozess, ne, sagt man ja auch, das macht keinen Sinn, jetzt ewig nur Lastenhefte zu schreiben, sondern irgendwann, auch wenn es mal nur aus dem Papier oder aus Post-its was Zusammengebautes ist, muss ich dieses Endprodukt mal sehen und greifen können. Und das wollte man eben jetzt mit dem Thema, Motto der LostCon war ja Crafting Learning Environments, also wie sehen so die perfekten Lernumgebungen der Zukunft aus, eben auch mal die Leute bauen lassen. Ja, und jeder hatte ja so ein Lego Serious Play Window Kit gekriegt und konnte dann damit in Lego bauen und gesagt, wer das nicht will, der kann das auch auf Papier basteln, wenn er das möchte, oder eben in Mindtest, was du gesagt hast. Da gab es zum Anfang der Pandemie bei mir privat haben wir versucht, so ein paar Eltern aus der Grundschule den Kindern irgendwie was zu geben, dass sie eben nicht nur zu Hause sitzen und Hausaufgaben machen, sondern dass diese ganze Pausenhofgeschichte so ein bisschen abgebildet ist. Ne? Da gab es auch einen Discord-Server. Und dann haben wir eben überlegt, alle spielen gern Minecraft. Warum machen wir nicht Minecraft-Server dafür? Und sind da über das Problem gestolpert, dass bei Minecraft, da können dann die Xbox haben, nicht mit den spielen, die auf Windows sind, und die können nicht mit den spielen, die Switch haben. Und dann gibt's andere, die dürfen sich's vielleicht nicht kaufen, die sind dann ganz ausgeschlossen. Und da bin ich eben über dieses Mindtest gestolpert, was im Prinzip ein Open-Source-Klon von so einem Voxel-Spiel ist. Das konnte man problemlos auf so einen 4 Euro im Monat Hetzner-Server installieren mit ein paar Zeilen Code. Und dann war das eben für Windows und Mac und Linux kostenfrei, konnte man damit bauen, und man hat sofort gesehen, die Kids, die waren da im Pausenhof, quasi virtueller Pausenhof in Discord, und haben da gebaut. Darüber bin ich auch auf den Thomas gestoßen, der viel mit Mindtest in Schulen macht. Na, da gibt's ein ganzes Lehrernetzwerk, die dann, was ich im Geschichtsunterricht, das Kolosseum in Rom bauen, ne, und nicht nur drüber sprechen und sich ein Bild anschauen, und da eben die Kinder ganz anderen Bezug dazu haben und ein Tool haben, wo sie Spaß dran haben. Und so haben wir in der Pandemie angefangen, auch beim Corbett Learning Camp, eben mit so Mindtest-Crafting-Challenges, mal so einen Freizeitpark zu bauen oder so. Darüber haben sich auch Kids irgendwie reingezogen in die Events, ne, wo dann die Eltern, das war in der Pandemie auch so ein bisschen problematisch, ne? Mal tagsüber war man in einem Online-Event, dann ist man zum Abendessen, und wenn man dann der Familie gesagt hat, ja, abends gibt's noch eine digitale Abendveranstaltung, dann haben alle die Nase gerümpft, weil man war ja den ganzen Tag schon weg. Das heißt, wir haben gesagt, wir müssen dann abends eher was machen, was so einen Wetten-Das-Charakter hat, wo alle auch zu Hause dran teilnehmen können. Und da war dann eben sowas wie Jeopardy spielen oder eben auch Mindtest, dann ist ziemlich cool angekommen, weil auf einmal dann die Kids den Eltern gezeigt haben, wie es geht, ne, und sich ein eigenes Login dort geholt haben und so. Genau.
Super. Ich will an der Stelle mal reingrätschen, weil wir jetzt fast eine Stunde im Kasten haben. Wir können ja mal überlegen, ob wir vielleicht noch eine Folgesession machen. Wir haben ja richtig viel zu erzählen, auch wenn dann die CLC wieder richtig Fahrt aufnimmt. Aber mein Vorschlag wäre, wir lassen es jetzt erstmal mit dieser Stunde bewenden. Die Lage des Lernens ist umfangreich, vielleicht sogar erstmal abschließend erörtert. Simon, du als alte Podcast-Legende, also als junge, aber schon lang gediente Podcast-Legende, dir vielen, vielen Dank. dass du die SD-Karte verloren hast, so damit wir diesen Podcast auch aufnehmen konnten mit dir. Olli, dir danke für die Sessions. Macht immer wieder Spaß mit dir, mit dem Simon natürlich auch. Aber ich möchte an dieser Stelle ausnahmsweise auch mal einen Olli loben. Deswegen Dank an euch beide. Tschüss und auf Wiederhören nach da draußen. Ja.
Danke für die Einladung. Ist ja lebenslanges Lernen. Das heißt, wir treffen uns zum Lernen bestimmt nochmal. Abschließend behandelt ist es, glaube ich, noch nicht.
Sehr gut.
So sehe ich das auch. Also, tschüss.
Macht's gut. Tschüss. Ciao.